Ein herzliches Grüß Gott Ihnen, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Im Herbst 2006 veranstaltete das Seminarhaus St. Ulrich in Hochaltingen unter der Leitung des Palutinerpaters Hans Bub eine Exerzitienreise ins Heilige Land. Nach den Pilgerorten in Galiläa sind wir jetzt auf dem Weg nach Jerusalem. Zuerst aber in Ein Karim, dem Ort, wo der hohe Priester Zacharias und Elisabeth lebten, Johannes der Täufer geboren wurde und auch die Begegnung von Maria und Elisabeth stattfand. Nächstes Ziel unserer Reise waren die Hirtenfelder von Bethlehem, auch der Geburtsort von König David. Und so reflektierte Pater Hans Bub den Stammbaum Jesu. Abgeschlossen wird die heutige Senderei mit den Ansprachen in der Geburtskirche in Bethlehem. Aber nun zuerst die Betrachtung der Begegnung der zwei Frauen, Maria und ihre Base Elisabeth in Ein Karim.
Ich fange jetzt an mit der Verkündigung an den Zacharias. Und es begab sich, als er, nämlich Zacharias, nach der Ordnung seiner Klasse Priesterdienst vor Gott tat, traf ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los, in den Tempel des Herrn einzutreten und das Rauchopfer darzubringen. Das ganze Volk aber stand zur Stunde des Rauchopfers draußen und betete. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der zur Rechten des Rauchopferaltares stand. Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Doch der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden. Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Er wird dir Freude und Jubel sein, und viele werden sich freuen über seine Geburt. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und Berauschendes wird er nicht trinken. Schon vom Mutterschoß an wird er mit heiligem Geist erfüllt werden. Und viele Söhne Israels wird er bekehren zu dem Herrn, ihrem Gott. Und er wird vor ihm hergehen in der Kraft und im Geist des Elia, dass er der Väter Herzen zu den Kindern wende und Ungehorsame zur Einsicht der Gerechten, um dem Herrn ein bereites Volk zu schaffen. Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin alt und mein Weib ist vorgerückt in ihren Tagen. Der Engel antwortete ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich erfüllen werden zu ihrer Zeit. Das Volk wartete auf Zacharias. Sie verwunderten sich, dass er so lange im Heiligtum verweilte. Als er aber heraustrat, konnte er nicht zu ihnen reden. Da erkannten sie, dass er im Heiligtum eine Erscheinung gehabt habe. Er gab ihnen Zeichen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Tage seines Dienstes erfüllt waren, kehrte er nach Hause zurück. Nach diesen Tagen aber empfing Elisabeth seine Frau. 5 Monate verbarg sie sich hier und sprach: So hat der Herr an mir getan zu der Zeit, da er herniedersah, meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Das ist also jetzt mal der erste Schritt. Das war im Tempel von Jerusalem, Sie haben es ja gehört. Er hat im Tempel, den es gibt nur einen Tempel. Und es ist so wunderbar, nämlich im gleichen Kapitel ist ja auch dann die Verkündigung an Maria, wo der Engel, derselbe Engel Gabriel, zu Maria nach Nazareth gesandt ist und wo er eintritt. Man muss mal diese Parallelen sehen, das ist interessant. Nicht? Hier gibt der Engel dem Zacharias, dem Priester, die Audienz. In Nazareth gibt Maria dem Engel die Audienz. Da tritt der Engel ein und grüßt. Hier tritt Zacharias ein und der Engel grüßt nicht. Da ist der Zacharias der Kleinere. In Nazareth ist Maria die Größere. Der Engel tritt ein. Er grüßt. Und er verkündet ihr. Und wie reagiert dieser alte Knabe? Jetzt betet er die ganze Zeit. Dein Gebet ist erhört, sagt der Engel. Und jetzt kommt die Botschaft. Und jetzt sagt er: Ja, woran soll ich erkennen? Ich bin ja schließlich ein alter Mann. Meine Frau ist vorgerückt in den Tagen. Also er stellt diese Antwort des Engels in Frage. Und ich stelle mir immer den Gabriel vor, ich habe das schon so oft gesagt. wie der auf den Boden gestampft haben muss, wenn er ein Leib gehabt hätte. Also, denn, wo er dann sagt, nicht, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Also, der Engel schickt ihn 9 Monate in Schweigeexerzitien. Da kann er 9 Monate mal überlegen, wie es mit seinem Ungehorsam steht. Das ist nämlich die Tatsache. Nicht? Also wenn man das bedenkt, nicht? Das ist also Zacharias. Du, dann geht er stumm heim. Und es geschieht einfach, was der Engel ihm versprochen hatte. Und dann kommt dazwischen eben die Verkündigung an Maria, die auch fragt, nicht? Er zweifelt nicht. Er sagt zum Engel, woran soll ich erkennen, dass das geschieht, was du gesagt hast? Maria, sie fragt, wie soll es geschehen? Sie lässt es stehen. Sie stellt nicht die Botschaft in Frage, sondern eben, das haben wir ja betrachtet in Nazareth, aufgrund ihrer Berufung. Sie fragt, wie es geschehen soll. Denn natürlich ist es nicht möglich aufgrund ihrer Berufung. Und er stellt die Botschaft in Frage. Das ist der himmelweite Unterschied. Nicht? Und beide erschrecken. Der Zacharias überschrickt über den Engel. Maria erschrickt nicht über den Engel. Sondern es heißt ja ganz klar, sie erschrickt über die Anrede. 2 Paar Stiefel. Für sie war die Engelserscheinung nichts. Also, das war irgendwie, ja, auf jeden Fall sei das normal scheinbar. Nicht? Also, sie hat mit dem Himmel Kontakt gehabt. Sondern sie erschrickt über die Anrede, Kicharitomene, voll der Gnade. Und du bist gebenedeit unter den Frauen. Das sind ja die 2 Titel, die der Engel Gabriel Maria gibt. Ja, das sind ja 2 Titel, die das Wesen Mariens ausdrücken. Ja. Darüber erschrickt sie, nicht über den Engel. Dagegen Zacharias erschrickt bloß über die Engelserscheinung. Das ist die Parallele. Und Maria bekommt ja das Zeichen, nicht, dass Elisabeth ihre alte Base noch empfangen hat. Und da heißt es nun im Lukas 1, 39, Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging eilends in das Gebirge in eine Stadt Judas. Sie kommt ja von Galiläa, hier übers Gebirge. Sie trat in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Schoß und Elisabeth ward erfüllt mit heiligem Geiste und rief mit lauter Stimme, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Wenn wir mal da stehen, nicht? Maria tritt ein, sie grüßt. Der normale Gruß war Shalom. Also der normale Gruß. Und der normale Gruß hat genügt, dass in der Begegnung dieser beiden Frauen Johannes, wie es ja angekündigt war im Tempel, vom Heiligen Geist erfüllt wird, also von der Erbsünde befreit wird. Also Johannes ist schon im Mutterschoß von der Erbsünde befreit worden, deshalb feiern wir von 3 Personen den Geburtstag. Von allen anderen Heiligen feiern wir nur den Todestag, den Geburtstag für den Himmel. Und wir feiern den Geburtstag von denen, die ohne Sünde geboren sind. Das Jesus selber auch empfangen, das Maria und Johannes, weil er schon im Mutterschoß von der Erbsünde befreit wurde. Ja. Also und das geschieht nur durch den Gruß. Durch den Gruß kommt so viel gewaltige Gnade hinüber. Ich habe es Ihnen ja schon mal gesagt im Bus, glaube ich, dass es im Griechischen eigentlich so übersetzt werden kann, Johannes ist ja der Brautführer. Er führt ja Christus dem Bräutigam die erste Braut zu, die ersten Jünger. Nicht? Und hier heißt es eigentlich, das heißt immer, hüpfte das Kind in ihrem Schoß. Das heißt, es ist ein ganz tiefer Sinn, Johannes begann den Hochzeitstanz im Schoß seiner Mutter als der Brautführer. Schon hinweisend auf die Hochzeit des Lammes mit seiner Brautkirche. Also ist ganz toll. Nicht? Und da ist für mich immer wichtig. Wissen Sie, ist ja wieder Wort Gottes. Das erzählt nicht, es war einmal. Was heißt das für mich? Dass wenn ich einen ehrlichen Gruß einem Menschen sage, und zwar der alltägliche, Shalom war der alltägliche Gruß, grüß Gott, guten Tag und so weiter, nicht? Dass da die ganze Gnade, die in mir ist, zum anderen hinüberkommen kann. Und zwar so, dass er erfüllt wird mit Heiligem Geist. Und ich denke, das nehmen wir nicht mehr ernst. Haben wir vielleicht noch nie ernst genommen. Dass das eine erste Evangelisation ist. Das ist hier. Ja, und es wird uns doch aufgeschrieben, nicht als es war einmal, sondern es ist. Aber wenn ich den Gruß, und wir müssen, glaube ich, wieder von dem Gewohnheitsmäßigen ein bisschen bewusster als Christen grüßen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe das in Augsburg wirklich erlebt als Kaplan. Mein Pfarrer, also mein Mitbruder, der Pater Zeller, der war der Pfarrer, ich war der erste Kaplan, der hat angefangen, der war vor mir dort natürlich, und hat angefangen in einem Stadtviertel mit 4000 Katholiken, und da war keine Kirche und nichts gehabt, bloß abgeteilt worden und haben da angefangen, einfach in Mietwohnungen und haben einfach alle Leute gegrüßt. Wir sind immer gelaufen und haben alle gegrüßt, Kind und Kegel, alt und jung, wurscht egal wer das war. Außer Zeugen Jehovas haben uns alle gegrüßt. Ja? Und das war immer wieder, die Kinder haben schon oben rausgeschrieben, Pater, das war also ganz normal in unserem Stadtviertel. Und wenn ich dann in den Hausbesuch gekommen bin, waren wir Kinder und schon, sie grüßen immer. Das war fast durchgängig. Da haben wir gespürt, da ist schon was gelaufen gewesen, da war schon was. Das war mir damals aber noch nicht so bewusst, wie ich es Ihnen jetzt sage. Aber ich, im Nachhinein war mir das, ist mir das plötzlich gekommen. Das ist das, weil wir ganz bewusst gegrüßt haben. Der Pater Zeller, der hat es so angefangen, wo er da als Pfarrer hinkommen ist, hat er nichts gehabt. Und unser Stadtviertel war zwischen Eisenbahnlinie München-Augsburg und Lech. Und es gab nur eine Unterführung, wo man rauskam in die Stadt. Nur eine, damals. Und die Leute am Abend vom Schaffen mussten alle da durch, wenn sie ins Viertel kamen. Und er hat immer dann Habit angezogen, Hut auf, es war im Advent, wo er angefangen hat, und ist immer Richtung Stadt gelaufen und alle, grüß Gott, grüß Gott, grüß Gott. Alle so, wer ist das? Wer ist das? Das ist der Pfarrer, das ist der neue Pfarrer. Und so, 0,6 war das bekannt. 0,6. Und so haben wir das einfach weitergemacht, nicht? Und das ist mir später erst bewusst geworden. Das waren die Brücken, dass die Leute uns gekannt haben und wenn man uns begegnet ist, man hat sich gekannt, war ganz normal. Und ich denke, das sollte man wieder bewusster machen. Und das hängt auch mit dem Friedensgruß im Gottesdienst zusammen, wo wir den Frieden als Gabe empfangen. Der Friede bleibt auf denen ruhen, sagt Jesus. Und wir sollen als erstes ihnen den Frieden wünschen, sagt er, wenn wir irgendwo hinkommen. Und er wird auf ihnen ruhen oder er kommt zu euch zurück. Das ist also eine Kraft. Nicht bloß ein frommer Wunsch. Ja. Und ich denke, das sollte man wieder ernster nehmen. Und Sie werden immer da merken, wenn Sie, gerade auch wenn Sie in einem Städtle sind, wo man nicht mehr grüßt, wenn Sie da einfach grüßen, wie manche Leute auch geschwind gucken oder auch im Laden, das mache ich mir immer im Nördlingen oder so, gucken Sie so, dass Sie wahrgenommen werden. Das ist gar nicht mehr normal. Und dann, denke ich, gibt es einfach Brücken mit der Zeit. Also das ist für mich einfach hier auch eine Aussage. Also gerade in dieser Begegnung Marias mit Elisabeth und dann, woher die Elisabeth fragt dann, eben erfüllt vom Heiligen Geist, erkennt sie, woher kommt mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude, als begann den Hochzeitstanz, habe ich gesagt, in meinem Schoß. Selig, die geglaubt hat, dass Erfüllung finden wird, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Und dann beginnt Maria hier das Magnificat. Ja. Und bei der Geburt des Johannes dann, nicht, das brauche ich ja nicht nochmal alles vorlesen, da man vielleicht noch reinkommt. Von der Zeit her, und können Sie ja selber dann noch lesen, wo Johannes dann geboren wurde, dann wurde ja der Zacharias gefragt, wie soll er heißen? Schreibtäfelchen, Johannes ist sein Name. Und dann waren die Schweigeexerzitien zu Ende, dann konnte er wieder reden. Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Botschaft. Also hier die Begegnung mit Elisabeth, Maria, wir können ja sagen, Jesus und Johannes, ja, auch schon. Und drüben, wo die Kirche steht, da wird der Ort der Geburt des Johannes verehrt. Dort ist das Benediktus. Jetzt können wir das Magnificat noch schön singen. Ja.
Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Macht hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden schenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Sie hören Heiliglandexerzitien mit dem Hochaltinger Palutinerpater Hans Burb. Gerade noch in Ein Karim, den Geburtsort Johannes des Täufers und der Begegnung der zwei Frauen Maria und Elisabeth, jetzt nun auf den Hirtenfeldern von Bethlehem, der Geburtsort des König Davids aus dem Alten Testament und auch der Stammbaum Jesu, der hier seine Wurzeln fand. Darüber reflektierte Pater Hans Burb.
Ich will jetzt nicht das ganze Buch Ruth lesen, ist zwar kurz. Hier hat Elimelech gelebt und seine Frau Noemi, vielleicht tauchen die Namen jetzt wieder auf. Und Elimelech ist gestorben und Noemi, es kam große Hungersnot hier im Lande auf. Und Noemi ist mit ihren beiden Söhnen, die Sohn Machlon und Kilion, hier ausgewandert. Sie waren also Ephraititer, Ephraim, Bethlehem, das ist das Gleiche. Ja. Du Ephraim im Lande Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten. Ja, das ist Bethlehem gemeint, Ephraim. Ephraititer. Sie ist aus Bethlehem in Judäa also weggegangen und sie kamen in die Gefilde Moabs. Und sie blieben dort, die zwei Söhne haben geheiratet, eine Orpa und eine Ruth. Nicht? Und beide Söhne sind dann gestorben. Sodass also Noemi ganz allein blieb mit ihren zwei Schwiegertöchtern. Und dann hat sie gehört, dass hier im Lande Juda wieder der Herr gnädig ist, dass wieder regnet, dass wieder Brot gibt. Nicht? Und sie hat sich entschlossen, wieder zurückzukehren nach Bethlehem, nach Ephrata. Und sie hat ihren beiden Schwiegertöchtern gesagt, sie sollen daheim bleiben, sollen wieder heiraten, damit sie jemand versorgt. Das war so der Gedanke. Und da sprach Noemi zu ihr, und zwar Ruth. Ruth wollte nicht von ihr lassen, Orpa ist dann wieder zurückgekehrt. Aber Ruth hat sich an sie gehängt. Und ihr sagte Noemi, siehst du, deine Schwägerin ist zurückgekehrt, die Orpa, zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du zurück, folge ihr nach. Und Ruth antwortete ihr, dränge mich nicht, dich zu verlassen und wegzugehen von dir. Denn wo du hingehst, will auch ich hingehen. Wo du weilst, will auch ich weilen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will auch ich sterben. Und da will ich begraben sein. Möge Jahwe mir dieses Schlimme antun und jenes andere auch noch, wenn nicht der Tod allein uns scheiden wird. So die Ruth. Und wie heißt dann Noemi, als sie sah, wie Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, auf sie einzureden. Und so kamen sie nach Ephrata, also hier nach Bethlehem. Und da war gerade die Gerstenernte. Und Ruth hat sich angeboten, nun Ehren zu lesen. Bei uns nach dem Krieg ist man immer Ehren lesen gegangen. Das war praktisch, dass man Brot gehabt hat, nicht? Das, was so übrig blieb auf dem Acker, was halt abgefallen ist. Und so hat sie Ehren gelesen und auf einmal hat sich gezeigt, dass auf dem Feld des Boas. Boas hatte ein größeres Vermögen und war ein Verwandter von Noemi. Ja? Und Boas hat dann die Schnitter gefragt, wer denn das sei, diese fremde Frau, die so fleißig und tüchtig ist. Und dann hat sie gesagt, das ist die Schwiegertochter von der Noemi. Und dann hat er ihr erlaubt, sie darf also bei ihren Knechten trinken, was sie dabei haben und auch essen, nicht? Und hat ihr noch einiges dazugegeben am Abend an Getreide, das es heimbringt zur Noemi. Und dann hat sich das so ergeben, es war noch ein Acker da von Noemi, das war ja immer etwas ganz Wichtiges, nicht? Ich denke jetzt hier an, was wir gestern gesagt haben, beim Weinberg des Nabot. Er hat gesagt, den kann ich nicht hergeben, das ist der Weinberg, das ist das Feld meiner Väter. Das war also ganz wichtig, das kann man nicht einfach verkaufen. Nicht? Und so auch hier war ein Acker noch da und der erste Verwandte bekommt den. Ja? Und der erste Verwandte, das hat geheißen, wenn er den Acker nimmt, dann muss er auch die Frau nehmen. Also die Ruth. Und er hat gesagt, nein, das will er nicht. Und hat es also weitergegeben an den nächsten Verwandten, das war Boas. Und Boas hat dann den Acker gekauft vor den Toren unter Zeugen von Bethlehem und die Ruth zur Frau genommen. Nicht? Und dann heißt es, dank den Nachkommen, die Jahwe dieser jungen Frau gewähren möge, werde dein Haus gleich dem des Peres, den Tamar, dem Juda gebar. Boas heiratete also Ruth und sie wurde seine Frau. Als sie zu ihr eingegangen war, schenkte ihr Jahwe, dass sie empfing und sie gebar einen Sohn. Da sprachen die Frauen zu Noemi, denn ihre Söhne waren ja gestorben. Es war ja kein Weiterleben mehr da. Es war immer wichtig, Stammbaum zu haben, also irgendwo vielleicht beteiligt zu sein am Messias, wenn er kommt. Gepriesen sei Jahwe, der heute dem Verstorbenen einen Löser nicht versagt hat, damit sein Name in Israel erhalten bleibt. Es war dein Tröster und deine Stütze im Alter, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Mehr ist sie dir wert als sieben Söhne. Sieben ist immer die Vollzahl, also die höchste Form. Da nahm Noemi das Kind, legte es an ihren Busen und sorgte für es. Die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen. Sie sprachen, Noemi wurde ein Sohn geboren. Noemi, ja. Obwohl ja kein Blut mehr da war. Die Söhne waren nicht, ja, aber das war, sie haben den Namen bekommen, vom Acker her schon. Nicht? Und sie nannten ihn Obed. Es war der Vater des Isai und Isai war der Vater des David. Und Jesus stammte aus dem Stamme Davids. Nicht? Also das ist der Stammbaum. Nicht? Und es ist sehr interessant, wenn man das mal genauer anschaut, wer alles in dem Stammbaum Jesu drin ist. Das heißt also, was alles in Jesus zusammengefasst ist. Nicht nur Heilige, zum Teil große Spitzbuben. Und auch die Heiden schon, die Nichtjuden, in Ruth. Sie kam ja aus einem ganz anderen Gebiet. Sie war ja keine Israelin, also keine Jüdin. Also alles war schon bereits im Stammbaum Jesu enthalten, alle Völker, kann man sagen. Das ist ganz interessante Achtung. Also deshalb hier die Stadt Davids, das ist also der Geburtsort Davids, der hier von Samuel zum König gesalbt wurde. Nicht? Da war Hirte da oben auf den Feldern, wo ihr jetzt seht, sie mussten ihn ja zuerst holen. Die anderen sechs Söhne waren schon da und der Samuel hat immer da gemerkt, na, das ist auch nicht, das ist auch nicht. Und da kam dieser blond gelockte Jüngling von der Weide und der Herr sagte ihm, salbe ihn unter seinen Brüdern, das war der Jüngste, der David. Saul, der erste König, untreu geworden ist. Er hat sich den Göttern verschrieben und dann hat Gott David gesucht. Und dann war ja auch der Kampf zwischen David und Saul. Denn dann kommt ja diese Schlacht, wo der David mit seinem Schleiderle den großen Riesen da zu Boden wirft. Nicht? Und Saul und alles hat ihm zugejubelt, dem David. Und der Saul wurde eifersüchtig und hat also den David verfolgt bis aufs Blut. Nicht? Und von David haben wir ja dann die Psalmen. Von David ist sehr viel, die Weisheitsbücher, das vieles ist geht auf David zurück, also ein sehr, auch ein demütiger Mann, der seine Schuld, seine große Schuld, die er sich auf sich geladen hat, er hat ja Bathseba, ja, das ist der andere Name, aber. Das ist so eine Landläufig, wo jeder weiß, Susanna, ja, hat sie einfach, hat ihren Mann da in die vorderste Front stellen lassen, damit er umkommt und er diese Frau bekommt. Und da, Urias, ja. Und Salomo war ja dann nach dem Tod des Urias, den rechtmäßigen Sohn dann des David, war ja der Nachfolger des David, Salomon. König Salomon, der durch seine Weisheit bekannt ist, David eigentlich durch seine Demut. Psalm 51, erbarm dich meiner Gott, deiner großen Barmherzigkeit. Von David gefällt mir auch gut, David betet ja die Psalmen gleichsam auf sich hin, aber letztlich ist es auf Christus hin. Das ist ja das Christusgeheimnis der Psalmen, dass eigentlich das, was David von sich betet, Christus auf sich bezieht. Ja? Dass es praktisch das vorausgebetete Leben Jesu ist. Ja? Und da gibt es ein wunderbares Beispiel, wo dann David auch wieder verfolgt wird, wie er den Ölberg hinaufgeht. Ja? Was auch in diese Parallele, den Ölberg hinaufgeht und wie einer mit Steinen auf ihn wird, ihn verflucht und verwünscht. Und einer der Begleiter des David will ihn ja umbringen, den Kerl. Da sagt David, nein, wenn der Herr es ihm erlaubt, dann darf er das tun, denn ich habe gesündigt. Also dieses wieder zur Sünde stehen, wieder diese Parallele zu Jesus, der an den Ölberg geht, sich zum Sünder für alle macht. Ja? Also das ist eine ganz interessante Parallele David-Jesus. Das nur, also hier ist die Heimat des David, hier ist die Salbung des David. Aber jetzt gehen wir wieder zum Geheimnis der Menschwerdung, zur Geburt Jesu. Da heißt es ja, wir hören es ja nachher noch einmal im Evangelium auch. Und in derselben Gegend waren Hirten auf dem Felde, die Nachtwache hielten bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden wird. Denn heute ist euch in der Stadt Davids ein Heiland geboren, nämlich der Messias, der Herr. Dies soll euch ein Zeichen sein. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln eingewickelt, in einer Krippe liegend. Plötzlich war bei dem Engel eine Menge himmlischer Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit in den Höhen für Gott und auf Erden Friede den Menschen seiner Huld. Das ist der eine Teil. Da spüren Sie schon, die Hirten hier, denen wird das verkündet. Der Herr ist nicht im Stall bei den Hirten geboren, sondern in Bethlehem, in der Stadt droben. Haben Sie wieder das, was Sie vorhin gehört haben? Er ist in der Stadt droben geboren. Und wiederum auch dieses Zeichen, Sie bekommen ein Zeichen. Und zwar ein ganz simples Zeichen, das man also anderswo genauso finden könnte, nicht? Nämlich, das soll euch ein Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln eingewickelt, in einer Krippe liegend. Das konnte man sicher öfters sehen. Ganz einfaches Zeichen. Und dann heißt es, und es begab sich, als die Engel von ihnen weg in den Himmel gegangen waren, sprachen die Hirten zueinander, lasst uns nach Bethlehem gehen und schauen, was geschehen ist und was der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilends hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es aber sahen, berichteten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Also sie machen sich auf und suchen das Zeichen. Für mich ist es so wichtig, ein ganz normales Zeichen. Da war kein Heiligenschein, nichts, da war gar nichts, keine Überschrift, gar nichts. Ein normales Haus, finden Maria und Josef, das Kind in der Krippe, nichts Besonderes. Das ist für mich so wichtig. Wir übersehen die natürlichsten Zeichen. Wir meinen, das ist doch alles normal. Da liegt halt auch mal wieder ein Kind in der Krippe und dort auch. Wir denken nichts mehr. Das ist wieder das Zeichen vom Besee Genezareth. Sie erkennen das Zeichen nicht. Semajon. Um das geht es. Wir müssen lernen, die Sprache Gottes wieder zu verstehen, so wie die Hirten. Die haben da nicht lange rumgefackelt und da diskutiert theologisch, kann das sein, haben wir uns vielleicht täuscht, war das vielleicht so ein Untertass von einem anderen Stern, was da kommt. Und rumgemacht, bis dort ist der Markt verlaufen. Sondern die haben 400 Arm genommen und sind auf und haben geguckt, wo das ist. Das ist dieses Glaubende. Ich sage immer, dieses Hirtenherz. Das ganz Schlichte. Und dem kann sich Gott unwahrscheinlich offenbaren in den alltäglichsten Dingen, in den normalsten Dingen. Und überlegen Sie mal, ob Sie noch von Gott ansprechbar sind in den normalsten alltäglichen Dingen. Da fällt Ihnen gerade was nunter. Alltägliches Ding. Aber vielleicht haben Sie gerade eine Sauwut im Kopf gehabt gegen jemand und es fällt runter und die ganze Wut vergessen. Verlautert dem Ding da und hebt es auf und die Wut ist weg. Kann das nicht ein Zeichen sein? Aber mir ist schon so gegangen, darum weiß ich es. Weißt du, so können Dinge sein, alltäglich. Und wir lernen nicht mehr, mit einem Hirtenherz zu leben, durchzuschauen. Wenn wir Kinder Gottes sind, was soll denn da noch weltlich sein, sagen Sie mal. Was heißt denn da weltlich? Wenn Gott mit mir ist, wenn er in mir lebt, dann muss er alles, was mit ihm zu tun haben, da wo ich nicht kindisch werden und nicht blöd wäre. Aber ich sag's Ihnen mal, dass Sie mal beobachten. Alltägliches. Gucken Sie doch mal Kleinigkeiten. Vor allem merken Sie, da ist ja Ungeduld, kennen wir doch alle. Und das. Ja, was war denn das? Herr, danke, du hast mir durch diesen Umstand, durch die Situation, durch diesen Menschen, durch sein Benehmen, hast du mir etwas gezeigt, was noch faul ist in mir. Ungeduld. Zunder. Das ist alles in mir drin. Das ist ja nicht reinkommen durch den anderen, sondern das ist drin. Denn Sie sind lauter Dinge, wo Sie am laufenden Band in alltäglichen Dingen die Sprache Gottes hören können. Alltäglichen Dingen. Zweifeln Sie?
Gab es da nicht viele Kinder, die in dem
Ding sind? Ich sag's ja.
Ja, aber wie finden Sie das?
Das war einfach Gläubige und sind hingeführt worden. Anders kann ich es Ihnen nicht sagen. Darum habe ich ja gesagt, stellen Sie die hätten das in verschiedenen Häusern sicher finden können. Sie hätten das in verschiedenen Häusern finden können. Wenn Sie, das ist für mich das Wichtige. Es ist was ganz Alltägliches. Nichts Außergewöhnliches. Sie müssen es weggehen von dem. Wir müssen lernen, im Alltäglichsten eine Führung Gottes zu entdecken. Da wird es spannend. Einfach zu hören, was bedeutet das? Gut, manchmal verkapieren wir es nicht oder ja später. Ja? Aber das spüren Sie. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das ist ja das Tolle. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Was ganz Natürliches. Und Sie erkannten es und haben dann auch nicht gezweifelt. Ja, sind es die jetzt oder sind sie es nicht? Sie sind hingeführt worden. Und sie haben, es sind Dinge zusammengekommen, Kriterien, das Zeichen, und sie finden so etwas. Und dann haben sie es angenommen. Ich würde es mal so ganz simpel sagen. Ja. Das kann jeder mal für sich bedenken. Für mich ist immer wichtig, das Wort Gottes will mir etwas sagen. Ich bleibe es nicht von damals stecken, sondern was heißt das für mich? Habe ich so ein Hirtenherz, so ein kindliches Hirtenherz, dass Gott so durch das Natürlichste zu mir sprechen kann? Oder bin ich so theologisch verbildet, dass Gott also alle möglichen verschiedenen Sprachen braucht und Bände, um mir was beizubringen? Verstehen Sie? Das ist es. Und das ist so wunderschön. Und ich bin überzeugt, Gott lässt uns nicht irreführen, wenn wir einfach in dieser Gläubigkeit hören und versuchen zu schauen. Ich bin überzeugt, Gott wird uns nicht irreführen. Er wird unsere Gläubigkeit nicht missbrauchen, also nicht irreführen lassen. Das wird er nicht zulassen, bin überzeugt. Aber Sie können das alles probieren und das sehen Sie es ja. Also und so entscheiden Sie sich nicht Ihre Gläubigkeit ohne Diskussion, da gehen wir hin und gucken. Und dann, Sie kamen eilends, fanden die drei nicht und dann haben sie berichtet, was sie erlebt haben. Alles hat gestaunt, selbst Maria hat gestaunt. Also sehen Sie, Maria bewahrt es im Herzen, sie staunte. Das heißt, bei der Geburt selber ist auch nichts Besonderes passiert. Verstehen Sie? Das Besondere ist bei den Hirten passiert. Sie ist die Frau des Glaubens. Sie geht im Glauben den ganzen Weg. Sie hat nur eine Engelserscheinung gehabt, dann ist nichts mehr berichtet. Bis unter das Kreuz nicht, auch da kam kein Engel mehr. Nichts mehr. Sie ging den Weg des Glaubens. Und ich denke, das ist so, so wichtig. Und das sollte man uns nicht nehmen lassen durch irgendwelche andere Dinge. Ja, und dann gingen sie und dann haben sie Gott gepriesen, nicht? Und die Leute waren alle begeistert und haben sich gewundert, nicht, was von diesem Kind gesagt worden war. Und ich denke, jetzt sollte man einfach die Hirten um dieses Hirtenherz bitten, dass man mit diesem offenen Herzen jetzt hinaufgehen nach Bethlehem. Und dann sehen wir auch was ganz Natürliches, nämlich bloß Brot und Wein. Und dass wir es erkennen, es ist der Herr. Das ist genau dasselbe. Er wird wiedergeboren, und zwar real. Die Geburt Jesu wird gegenwärtig in der Eucharistie. Und wir sind dabei. Jetzt können wir ja überlegen, ob wir mit einem großen schriftgelehrten Herz kommen oder ob wir mit einem Hirtenherz kommen. Das müssen Sie jetzt entscheiden, während wir jetzt aufgehen.
Sie hören Radio Horeb, Exerzitien im Heiligen Land mit dem Hochaltinger Palutinerpater Hans Buob. Von den Hirtenfeldern in Bethlehem kommen wir jetzt zur Geburtskirche, dem besonderen Gnadenort der Menschwerdung Jesu Christi.
Wir sind nun gleichsam heraufgeeilt mit dem Herzen der Hirten, haben sie aber versucht, um jetzt ganz an dem Ort zu sein, wo Gott sichtbar geworden ist. Wo er in Jesus Christus, in der Gestalt Jesu, in seiner Menschengestalt, sein innerstes Geheimnis nach außen gekehrt hat, sichtbar gemacht hat. Und das geschieht jetzt wieder. Und dasselbe Christus ist in uns, seiner Kirche, gegenwärtig. Er ist in seinem Wort gegenwärtig und vor allem dann in der Eucharistie ist wirklich real neu seine Geburt Gegenwart. Eine Geburt, die sich an uns verschenken will. Das ist immer das Ziel des Tuns Gottes, sich an uns zu verschenken. Prüfen wir, wie wir antworten.
Den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal, damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlechte Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Brüder und Schwestern, hören wir wieder in dieses Evangelium hinein, dieses Wort Gottes, was es uns in dieser Stunde sagen will. Das erste ist, Maria und Josef, sie sind in Nazareth, aber der Prophet hat sehr deutlich gesagt, du Bethlehem im Lande Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten, denn aus dir wird hervorgehen der Fürst, der mein Volk Israel regieren soll. Aber sie waren ja in Nazareth. Für mich ist interessant, dass sie sich nicht von sich aus aufgemacht haben, um nach Bethlehem zu gehen, damit dieses Prophetenwort sich erfülle. Sondern sie blieben in Nazareth. Bis dann der heidnische Kaiser den Befehl gab, dass alle sich eintragen lassen müssen, dort, wo sie noch ein Gut und Haben haben. Sagen Sie wieder, Gott selber sorgt dafür, dass sein Wort sich erfüllt. Und er benutzt dafür auch Heiden. Er benutzt dafür sogar die Feinde. Und es gibt nichts, wie es in der geheimen Offenbarung heißt, in dieser Welt, auch nicht die größten Gottesfeinde, die nicht mitwirken müssen, die Pläne Gottes zu erfüllen. Und wir haben immer Angst, wir, ich genauso wie Sie. Man hat immer Angst, wenn wieder so ein Tiefschlag kommt, nicht, muss das sein und so weiter. Vergessen immer wieder, dass alles und alle, auch unsere größten Feinde, wir brauchen sie gar nicht umbringen, Werkzeuge Gottes sind. Sie müssen mitwirken, dass die Pläne Gottes, die Verheißungen Gottes sich erfüllen. Das sehen Sie hier ganz genau. Das ist das Erste. Kaiser Augustus gibt den Befehl. Zum ersten Mal. Hier. Und genau zutreffend. Und sie kamen genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, wie es wunderbar heißt. Sie müssen mal hineinhören. Was heißt Wort Gottes? Was will das mir sagen? Nicht bloß als Geschichtle. Brauche ich kein Wort Gottes dazu. Und diese Menschwerdung Gottes hat für mich deshalb so etwas Faszinierendes an sich, weil er ja nicht gekommen ist auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit und dann alle praktisch dadurch was gezwungen hätte, ihn anzuerkennen, sondern er kommt in der größten Hilflosigkeit, in der ein Mensch überhaupt in dieser Welt sein kann, nämlich als Säugling, als hilfloses Kind. Zuerst liefert er sich 9 Monate der Mutter aus. Gut, da ist ihm sicher gut gegangen. Aber er hat auch sicher schon im Mutterschoß alles mitbekommen, was Maria äußerlich unter diesem ganzen Druck der Römer erlebt hat. Und so hat er auch schon im Mutterschoß Dinge mitbekommen, was wir oft als Verletzungen erleben im Mutterschoß. Alles, was die Mutter erlebt hat. Und das war nicht leicht. Und dann ist er da, ist total in allem angewiesen auf uns Menschen. In Maria, in Josef, klar, aber auf uns Menschen. Er liefert sich uns radikal aus. Was will er denn sagen damit? Er will uns seine Liebe offenbaren. Wie wollen Sie denn Ihre Liebe mehr offenbaren, als dass Sie einem Menschen klar machen, dass Sie sich ganz und gar auf ihn angewiesen wissen. Und das in Freiheit. Und das in Freiheit. Ich traue dir so, dass ich mich dir ganz ausliefere. Du darfst mit mir tun, was du willst. Ich entrinne nicht. Das ist eigentlich göttliche Liebe. Gott liefert sich total aus, ein Ausdruck seines Trauens an mich, den er doch kennt. Mit unserer ganzen Begrenztheit und mit unseren ganzen Gefühlen und Zeugs, nicht? Auf einmal kriegen wir Wut und schmeißen das Kind an die Wand und so. Sehen Sie, wir haben ja, das kennt er doch alles, wie wir eigentlich sind und reagieren, und es nimmt alles in Kauf. Gott nimmt alles in Kauf in seiner Auslieferung in der Menschwerdung. Sehen Sie ja, er wird verfolgt, soll ja umgebracht werden, die Menschen haben ihn gerettet, Maria und Josef. Einfach mal das zulassen, hier an diesem Ort, was Menschwerdung Gottes heißt, für mich, er liefert sich mir aus. Und es konkretisiert sich, ja, ich möchte sogar sagen, steigert sich noch in der Eucharistie. Die Menschwerdung ist eine Entäußerung Gottes. Er entäußert sich seiner Gottheit. Am Kreuz entäußert er sich sogar seiner Menschheit. Aber in der Eucharistie geht er bis zum Extrem. Er entäußert sich in eine tote Sache. Noch mehr als in ein Kind. In eine tote Sache. Gestalten von Brot und Wein. Für jeden fassbar, für jeden gebrauchbar, für jeden missbrauchbar. Total. Also größer wie in einer toten Sache können sie nicht ausgeliefert sein. Was ist das für ein Gott, der das tut? Was ist sein Wesen? Und so offenbart uns Jesus, wie der Vater schon immer gewesen ist. Er offenbart uns das Wesen des Vaters, der seit der Sünde, seit dem Sündenfall, unaufhörlich den Menschen gesucht hat. Und nur das ist das einzig richtige Gottesbild, das Jesus uns offenbart hat in sich. Ein anderes Gottesbild gibt es nicht, das sind dann Götzen. Wir haben oft falsche Gottesbilder, wir haben oft regelrecht dämonische Gottesbilder in uns. Aber die müssen eigentlich hier heil werden dürfen. Hier an diesem Ort, Heilung all der Verletzungen meiner Geburt, aber auch Heilung meines Gottesbildes. Ein Gott, der sich total ausliefert als Kind und jetzt, wie wir es erleben, in der Eucharistie. Sie wissen ja, dass die Satanisten und all diese dunklen Gruppen immer die Eucharistie irgendwo stehlen, holen, haben Leute, die sie sammeln und dann werden sie verkauft und dann werden sie missbraucht in ihrem Kult. Gott zu lästern, um noch mehr dem Satan Huldigung zu bringen. Gott lässt das zu. Er lässt das zu. Er hat das alles gewusst und weiß auch noch. Und er entwischt nicht. Er entweicht nicht. Es ist Wahnsinn. Wenn Sie, ich verstehe Palotti immer tiefer, wenn er sagt, Gott, du bist zum Narr deiner Liebe geworden. Das geht uns hier auf. Und zwar hier, im Sinn der Menschwerdung, wie in der Eucharistie. Und das müssen wir mal zulassen. Und gucken Sie, dass Sie Ihr Gottesbild hier reinigen. Dass nicht mehr so einen schreckhaften Gott haben, so einen Polizeigott und einen Wächtergott und weiß der Kuckuck, was sie alle für Zeugs im Herzen drin vielleicht haben. Angstmachender Gott, ein Gott, der sich mir so ausliefert. Was wollen sie denn da noch für Angst haben? Vor einem Kind haben sie immer, vor einem kleinen Säugling, der sich nicht wäre, keine Angst gehabt. Wieso haben sie dann jetzt Gott vor Gott Angst? Haben sie vor der Eucharistie schon mal Angst gehabt? Haben sie höchstens zweifelt. Sehen Sie, was ist denn los? Da stimmt doch was in meinem Gottesbild nicht. Einfach mal hineinschauen. Und schauen Sie doch auf den Herrn. Schauen Sie doch auf das Kind in der Krippe, auch wenn es so dargestellt ist. Lassen Sie sich mal ansprechen. Oder wenn die Eucharistie, wenn sie gegenwärtig ist. Lassen Sie mal ansprechen bei dem ausgelieferten Gott. Der mir sagt, guck, ich traue dir doch so total. Warum traust denn du mir nicht? Warum hast du Angst vor mir? Das muss doch für Gott etwas Erschreckendes sein, wenn der, den er so unendlich liebt und ersehnt, dass er Angst hat vor ihm. Wir kennen ja das alles. Wir kennen sie alle. Verstehen Sie? Geht uns ja alle an. Aber ist doch komisch. Aber das Zeichen, dass wir diese Wahrheit, diesen wahren Gott noch nicht genug ins Herz gelassen haben. Wenn Sie, es geht bei uns alles noch zu sehr über die Ratio. Wir denken das aus, aber wir haben nicht die Zeit, das zuzulassen. Mein Gott, das bist du. Und ich soll doch Angst haben. Und das, du bist derselbe, der in meinem Tod mir begegnet wird. Derselbe. Und ich denke, das ist das Gericht, dass ich das nicht aushalte. Dass ich ihm begegne und sage, meine Güte. Nicht? Darum sagt er ja, die Schwester Faustina, sehr gut, und ich denke, das ist sehr gut theologisch. Das Misstrauen der Menschen verletzt mich mehr als ihre Sünde. Das Misstrauen, das er ihnen vergibt, verletzt mich mehr als die Sünde selbst. Ja, aber das ist dieser Gott. Nicht? Und das kann man nicht verschieden ausdenken. Da muss man zehn immer danach sitzen und betrachten immer wieder, das bist du. Und so bist du zu mir. Und so lieferst du dich mir aus. Und so traust du mir. Und dem begegne ich am Ende meines Lebens. Das muss jetzt was Wunderbares sein. Aber da will ich mich vorbereiten. Da will ich mich jetzt schon vorbereiten, um auch dieses Trauen zu erwarten und mich diesem trauenden Gott auch genauso auszuliefern. Dann kann der Tod Höhepunkt wirklich sein. Der Höhepunkt meiner Hingabe, ohne Reste. Aber lassen Sie sich an diesem Ort, nehmen Sie sich die Zeit, wir haben ja nachher noch Zeit, wirklich mal das zuzulassen, aber auch die nächsten Tage. Nicht? Sie werden diese Dinge immer wieder entdecken. Am Kreuz, Golgatha erleben Sie es ja wieder, diesen ausgelieferten Gott, der sich nicht wehrt, nicht um meinetwillen, obwohl er es könnte. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und bitten dich. Herr, wir bitten auf die Fürbitte Mariens, des heiligen Josef, der Hirten, der drei Weisen, alle, die dir in aller Demut an diesem Ort begegnet sind. Wir bitten dich um diese innere Armut des Glaubens, dass wir dich erkennen dürfen, wie du bist, immer tiefer. Und dir vertrauen können. Christus, höre uns.
Christus,
erhöre uns. Ich bitte dich für unsere Wohltäter und alle in unserem Segensbuch, dass du alles, was nicht du bist, in ihrem Herzen aus ihnen herausnimmst und ihnen das wahre Bild des Gottes, des Erbarmens und der Liebe einprägst. Christus, höre uns.
Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, dies war der 9. Sendebeitrag der Heiligen Landexerzitien mit dem Hochaltinger Palutinerpater Hans Burb. Er führte uns heute nach Ein Karim auf die Hirtenfelder von Bethlehem und in die Geburtskirche Jesu Christi.